Detektor FM. Zurück zum Thema.
Viele Arbeitnehmer riskieren ihre Gesundheit und leiden unter einem hohen Leistungsdruck. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung. Demnach legt knapp ein Viertel der Vollzeitbeschäftigten hierzulande ein Tempo vor, das es nach eigener Einschätzung langfristig nicht einzuhalten glaubt. Jeder Dritte weiß nicht mehr, wie er die wachsenden Ansprüche in seinem Unternehmen bewältigen soll. Und rund 18% erreichen oft die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Wie sieht die Zukunft der Arbeit aus angesichts solcher beunruhigenden Entwicklungen? Darüber wurde auf dem diesjährigen Work in Progress Kongress in Hamburg diskutiert. Über eine Bilanz des Kongresses und den Wandel der Arbeitswelt generell spreche ich mit Egbert Rühl. Er ist Geschäftsführer der Hamburg Kreativgesellschaft und hat Work in Progress organisiert. Ich sage guten Tag, Herr Rühl.
Guten Tag.
Immer mehr Unternehmen wollen ihre Mitarbeiter für stressige Situationen dressieren. Sie sollen psychischen Druck besser aushalten können. Ist das die Zukunft der Arbeit?
Das zumindest haben wir auf dem Kongress nicht diskutiert.
Sondern?
Der Kongress beschäftigt sich eher sozusagen mit etwas, sagen wir mal, Fragen auf einer höheren Abstraktionsebene, nämlich den Fragen, wie verändert sich die Arbeitswelt durch die Digitalisierung? Wie verändern sich die Unternehmen durch die Digitalisierung? Wie organisiert sich neue Arbeit? Wie organisiert sich der neue Arbeitnehmer? Ist sozusagen der Großkonzern mit seinen extrem hierarchischen Strukturen, in dem vielleicht diese Dinge passieren, die Sie gerade geschildert haben, ist das zukunftsfähig oder was tritt stattdessen ein? Ausgangspunkt für den Kongress ist seit 4 Jahren die Überlegung, dass sich Arbeit radikal ändert, dass wir vor einer dritten Revolution stehen, also nach der industriellen Revolution befinden wir uns am Anfang einer digitalen Revolution und die wird mindestens so viel Auswirkungen auf Arbeit, auf Wirtschaft, aber auch auf Gesellschaft haben wie die industrielle Revolution. Das hat der Kongress diskutiert.
Welche Themen haben denn den diesjährigen Work in Progress Kongress ansonsten noch bestimmt?
Naja, es ging um die Frage des Wertes von Arbeit und da spielt dann am Ende sozusagen das, was Bertelsmann herausgefunden hat, vielleicht doch eine Rolle. Also nämlich, welchen Wert hat Arbeit, welchen Wert schöpft Arbeit, also welche Wertschöpfung entsteht durch Arbeit, welche Wertschätzung ist sozusagen für den Arbeitnehmer wichtig, aber natürlich auch, wie sieht es am Ende eher banal, auch mit der Bezahlung aus. Und um es nochmal zu sagen, wir fokussieren uns bei dem Kongress ein Stück weit mehr auf all die Arbeitsformen, die eben nicht die sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigung ist, unbefristet. Eben auch, weil wir glauben, dass dieses Modell tatsächlich ein Auslaufmodell ist oder dass neben dieses Modell, was in der Industriegesellschaft entwickelt worden ist, viele andere Formen des Arbeitens entstehen, die dann vielleicht auch dazu beitragen, dass das, was Bertelsmann da festgestellt hat, sozusagen nicht solche drastischen Auswirkungen hat.
Die Arbeit von Kreativen und Künstlern verlangt nach einem Freiraum zur individuellen Entfaltung. Dieser ist allerdings durch die unzureichende Entlohnung oftmals ja eingeschränkt. Was kann dagegen getan werden?
Ja, auch das hat der Kongress natürlich diskutiert, aber es stellt sich heraus, dass ganz viele der Solo-Selbstständigen, der Künstler, der Kreativen, aber natürlich auch der Wissensarbeiter, dass die eine andere Priorität setzen. Und diese Priorität heißt, erstens wollen sie sinnvolle Arbeit tun und vielleicht ist dann, wenn man sinnvolle Arbeit tut, die Gefahr des Burnouts schlicht und ergreifend nicht so groß, weil man ja sozusagen das Gefühl hat, dass das, was man tut, tatsächlich einen Sinn schafft, einen Mehrwert schafft und nicht einfach nur ein Tausch ist, Arbeitszeit gegen Geld, zumal die Arbeitszeit ja über Arbeitsqualität überhaupt nichts tut. Also all diese Wissensarbeiter, die Kreativen streben danach, Erfüllung in der Arbeit zu finden. Und dann gibt es natürlich tatsächlich neue Formen und dann spielt erstaunlicherweise, und das hat der Kongress ein Stück weit auch ergeben, dann spielen solche Dinge wie Bezahlung nicht mehr eine ganz zentrale Rolle. Man ahnt auch, dass das in der biografischen Lebenswirklichkeit an Grenzen stößt. Also spätestens dann, wenn man eine Familie gründet, muss man sich ja auch darüber Gedanken machen, wie kann man diese Familie ernähren. Das steht aber, wie schon gesagt, im Moment gerade bei vielen Akteuren, die eine neue Arbeitswelt denken, nicht an allererster Stelle.
Bei dem Kongress war unter anderem der US-amerikanische Ökonom und Soziologe Jeremy Rifkin zu Gast. Wie sieht denn sein Plan für die Zukunft der Wirtschaft aus?
Jeremy Rifkin ist nun ein unglaublich großer Optimist, der sagt, gerade Deutschland hat eine Vorreiterfunktion, wenn es darum geht, neue Strukturen zu entwickeln. Da hat er sich vor allem auf die Energiewende bezogen, weil er sagt, das Carbon-Zeitalter ist zu Ende, es muss jetzt um erneuerbare Energien gehen. Aber Jeremy Rifkin ist ein hoffnungsloser Optimist, der denkt, durch die Digitalisierung wird Arbeit am Ende abgeschafft. Von jedermann werden Leistungen und Produkte geschaffen werden können, die, weil die Grenzkosten von Arbeit, die Grenzkosten von Leistungen und Produkten durch die Digitalisierung auf Null sinkt, und das ist ja seine These, sein neues Buch, die Null-Grenzkostengesellschaft, wird sozusagen Arbeit demokratisiert. Jeder kann arbeiten, was und wie er will, und die Digitalisierung wird es schon regeln. Worauf Jeremy Rifkin überhaupt nicht eingeht, ist die Frage, wie Monetarisierung passieren soll, also wie Geld verdient werden soll in diesem Utopia. Auf diese Frage geht er nicht ein. Und der Freitagabend brachte dann eine Gegenposition von Sascha Lobo, der nochmal sehr deutlich machte, welche Risiken in der Digitalisierung tatsächlich stecken. Die Leistungsfähigkeit von Produkten ausschließlich über ihren Netzzugang definiert wird. Also es geht dann darum, dass man nicht mehr sagt, man kauft das schnellste Auto, sondern man kauft das Auto, was den besten Netzzugang hat, weil das Auto über dieses Netz alleine fahren kann. Das ist eine komplette Verschiebung der Kriterien und er warnt natürlich davor, dass dieser Netzzugang monopolisiert werden kann, und was das bedeutet, können wir uns alle vorstellen.
Auch der Wert persönlicher Daten spielt ja in unserem digitalen Zeitalter eine Rolle. In diesem Zusammenhang wurde auch von Vertrauen als Hauptwährung von morgen gesprochen. Was steckt denn hinter dieser Idee?
Ja, auch den Samstag haben wir dann mit Van Boole-Menzel begonnen, der auch eher optimistisch in die Zukunft blickt und der sagt, die einzige Währung, die sozusagen im Umgang zwischen Menschen zählt, ist tatsächlich das Vertrauen. Und es geht darum, dieses Vertrauen zu leben, Menschen tatsächlich zunächst einmal bedingungslos zu vertrauen. Wie er das in Wirtschaft umsetzt, dafür hat er ein paar persönliche Erfahrungen beigesteuert, weil er selbst eine Reihe von Dingen entwickelt hat, wie die Hartz-IV-Möbel oder die Karma-Jugs, die tatsächlich sozusagen auf Vertrauen basieren. Also die Hartz-IV-Möbel, da hat er Baupläne für sehr einfache, aber sehr wertige Möbel ins Netz gestellt und die sind kostenlos. Und die digitale Gemeinschaft kann diese Baupläne sich einfach runterladen, kann sie nutzen. Also er verzichtet auf jede Art von Copyright oder Urheberrechten oder Verwertungs- und Leistungsschutzrechten, sondern er stellt es einfach ins Netz und er sagt, die Gemeinschaft kann das nutzen und die Gemeinschaft kann es aber auch fortentwickeln. Und das ist das, was er als eine vertrauensbasierte Wirtschaft beschreibt. Inwieweit das tatsächlich skalierbar ist und wo in diesem System dann Monetarisierung stattfindet, also wie man damit Geld verdient, auch diese Frage ist er leider schuldig geblieben.
Sagt Egbert Rühl, Geschäftsführer der Kreativgesellschaft in Hamburg. Mit ihm habe ich über die Inhalte des Work-in-Progress-Kongresses gesprochen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.